Kannst du vielleicht noch einmal zusammenfassen, wie vergangene Woche der NSU-Prozess mit den Nebenklageplädoyers begonnen hat und damit weiter, also die Plädoyers begonnen haben und der Prozess damit weiterging?
Ja, natürlich kann ich, und das mache ich auch sehr gerne, weil fast irgendwie sowas wie ein Knoten geplatzt ist. Wie du richtig gesagt hast, über zwei Monate war Stillstand aufgrund von Befangenheitsanträgen, die vor allen Dingen von der Verteidigung des Angeklagten André Eminger losgefeuert worden war. Diese Befangenheitsanträge richteten sich vor allem auf die Inhaftierung von André Eminger. Nach 4,5 Jahren Prozess wurde er im Grunde ja auch vor unseren Augen in U-Haft genommen. Und das hat diese ganzen Befangenheitsanträge, die zum Teil in 2 Ebenen durch die Instanzen gegriffen haben. Sie haben nämlich nicht nur den erkennenden Senat im Münchner NSU-Prozess angegriffen und abgelehnt, sondern auch im Grunde Mitglieder von Senaten, die über die Befangenheitsanträge zu entscheiden hatten. Das heißt also, sie haben quasi noch ins Unsichtbare durchgegriffen und haben dadurch diese ja doch sehr, sehr lange Phase des Stillstands herbeigeführt. Und als wir jetzt am Mittwoch da reinmarschiert sind, wieder mal alle, übrigens war es nicht sehr voll, weil eigentlich niemand erwartet hat, dass es nun endlich weitergeht. Und als wir da reingingen, fing es auch erstmal so an, als könnte es sein, dass weitere Störfeuer kommen. Es meldete sich also die Altverteidigung von Schäpe, die im Übrigen vergangene Woche sowieso eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, meldete sich zu Wort und wollte dann noch Beanstandungen anbringen und weitere Gerichtsbeschlüsse herbeiführen. Das ist dann aber überraschenderweise relativ schnell gegangen und dann gab es auf einmal nichts mehr. Also dann waren auf einmal gar keine Anträge mehr da und der Weg war frei, um endlich mit den Plädoyers der Nebenklage zu beginnen. Edith Lunnebach, eine, ja, möchte man fast sagen, ein Haudegen, der Nebenklage in diesem Fall, aber auch als Strafverteidigerin bekannt und berühmt. Und sie hat in kaum einer Stunde wirklich sehr stringent auf die Familie bezogen, die sie vertritt als Nebenklagevertreterin bezogen, nämlich die Familie, die in der Propsteigasse in Köln einen Lebensmittelladen betrieben hat, sehr stark auf diese Geschichte bezogen, ihr Plädoyer abgegeben, könnte man sagen. Wir erinnern uns, Propsteigasse, Stollendosenanschlag, also eine sehr perfide Sprengfalle wurde da kurz vor Weihnachten 2000 im Laden abgegeben und nicht wieder abgeholt. Und am 19. Januar 2001 hat die damals 19-jährige Tochter dieser iranischstämmigen Familie aus Neugier diese Stollendose aufgemacht, gesehen, dass da ein merkwürdiger Campingkartusche war, hat schnell wieder zugemacht und hat sich etwas anderem zugewandt, was ihr letztlich das Leben gerettet hat. Sie ist um den Tisch drum gegangen und dann ist diese Sprengfalle explodiert und hat diesen ganzen Laden verwüstet und hat sie schwer verletzt. Nur diese Tischplatte hat die Wucht abgefangen, sodass sie nicht ums Leben gekommen ist. Edith Lunnebach hat klargemacht, dass die Narben, die sie davon zurückgetragen hat, nicht nur physischer, sondern vor allen Dingen auch psychischer Art sind. Und das gilt natürlich nicht nur für sie als unmittelbar Betroffene, sondern auch für ihre ganze Familie. Und dann hat Edith Lunnebach eben aufgefächert, wo lagen Fehler und wo sind Fehleinschätzungen? Also, welche Fehler wurden begangen bei den Ermittlungen? Warum wurde zu keinem Zeitpunkt und entgegen den Angaben der Betroffenen nicht in die Nazi-Richtung ermittelt? Wurde quasi der Verfassungsschutz abgefragt, was es für Erkenntnisse zu rechten Formierungen gibt? Da ist auch auf merkwürdige Weise ein V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen verstrickt, dessen Namen man nicht nennen darf, weil er sonst gegen einen vorgeht. Das ist eine ungeklärte Geschichte. Und es ist, und darauf kam Edith Lunnebach zusammenfassend zu sprechen, es ist unmöglich, diesen Lebensmittelladen in der abgelegenen, wenig befahrenen Propsteigasse zu finden, wenn man keine Ortskenntnisse hat. Das ist für sie schlichtweg unglaubwürdig. Und vor dem Hintergrund sagt sie, sie müssen, also dass Uwe Mundlos, Uwe Böhner an diesem Anschlag beteiligt gewesen sind, leitet sie keineswegs ab, mit Bezug auch auf die verschiedenen Schnittfassungen des Bekennervideos. Aber sie sagt, diese beiden müssen auf jeden Fall Helfer gehabt haben. Und also ortskundige Helfer. Und das war natürlich schon auch nochmal eine Abrechnung mit der Bundesanwaltschaft, die ja in ihrem Plädoyer, das heißt also 4,5 Jahre nach der Anklageerhebung, immer noch auf dem Stand ist oder auf dem Stand beharrt, dass es sich um eine isolierte und abgekapselte Drei-Personen-Zelle gehandelt hat mit einem kleinen Unterstützerinnenumfeld, was zum größten Teil hier mit auf der Anklagebank sitzt, zum Beispiel André Eminger, der ja unmittelbar mit dem Propsteigassen-Anschlag mit angeklagt ist, der Beihilfe zunächst zu einer Sprengstoffexplosion und eben, was dann zu seiner Verhaftung im Gerichtssaal geführt hat, auch zur Beihilfe zum versuchten Mord. Und vor dem Hintergrund ist die Aussage, die sie da getätigt hat, einfach enorm wichtig gewesen und war ein brillanter Aufschlag zum Beginn der Plädoyers der Nebenklage.
Und die Plädoyers, die gingen ja dann auch letzte Woche weiter. Und so hat auch der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler ein Plädoyer gehalten, in dem es sich vor allem um institutionellen Rassismus gedreht haben soll, den er da ja angezeigt hat, sozusagen angeklagt hat. Aber er konnte nicht so frei sprechen, wie er das wollte im NSU-Prozess. Kannst du da nochmal einen Einblick geben, was da auch von Seiten der Verteidigung von Beate Zschäpe, nämlich den Opferanwälten, die da jetzt ihre Plädoyers ablegen wollen, was denn da entgegenweht für den Wind?
Ja, also es ist wirklich beschämend, was sich da abgespielt hat. Mehmet Daimagüler hat versucht in seinem Plädoyer, was aus Sicht von fast allen Prozessbeteiligten vollkommen in Ordnung geht, die gesellschaftliche Frage aufzufächern, wie es zum NSU kommen konnte und wie es dazu kommen konnte, dass so lange niemand wirklich gemerkt hat, was da vor sich geht. Er hat also über gesellschaftliche Ignoranz, über die Strategie der Bundesanwaltschaft geredet, das Thema unterm Deckel zu halten. Er hat über Rassismus in der Polizei geredet, über institutionellen Rassismus. Und schon am Mittwoch, als er begonnen hatte, grätschte ihm die Altverteidigung Zschäpe rein. Also vor allen Dingen Rechtsanwalt Heer, aber auch Zschäpe-Verteidiger Stahl intervenierten und sagten, das ginge nicht, das sei viel zu breit für einen Schlussvortrag, das gehöre hier nicht in die Verhandlungen, er würde hier politische Reden halten und so weiter und so weiter. Und obwohl fast wirklich der gesamte Gerichtssaal, die ganzen Prozessbeteiligten sich gegen ihn gewandt haben mit ihren Stellungnahmen, insbesondere natürlich die Nebenklagekolleginnen und Kollegen, aber auch die Bundesanwaltschaft, also man muss schon klar haben, dass die Bundesanwaltschaft sich hier eigentlich einem ihrer stärksten Kritiker zur Seite gestellt hat und gesagt hat, nein, in einem Plädoyer im Schlussvortrag muss das möglich sein und es muss vor allen Dingen möglich sein, dass der Vortragende, die Vortragende ungestört das Plädoyer vortragen kann, damit auch ein stringentes Gedankengebäude offensichtlich wird oder offenbar wird. Und selbst einer der Verteidiger Hösel von Carsten Schulze meldete sich zu Wort und sagte, er möchte das auch nicht, dass hier dauernd unterbrochen wird. Auf diese Art und Weise entstand dann schon eine sehr stark gegen die Altverteidigung Zschäpe gerichtete Stimmung im Gerichtssaal, weil auch irgendwie nicht so richtig deutlich wird oder klar wird, was die denn nun noch eigentlich wollen. Die sind ja komplett abserviert. Die haben mit ihrer Mandantin überhaupt keinen Kontakt mehr seit Jahren. Sie sind mehrfach abgelehnt worden von ihrer Mandantin. Sie haben selber versucht, sich zu entbinden zu lassen von ihrer Pflichtverteidigung. Das ist alles gescheitert. Das heißt, sie sitzen im Grunde genommen Zeit ab, sind in dieser Zeit durchaus aktiv gewesen, haben sehr viele, ja zum Teil durchaus fragwürdige Anträge und Stellungnahmen, Gegenvorstellungen formuliert. Aber was reitet sie jetzt sehr besserwisserisch und siebenscheit irgendwie den Vortragenden der Nebenklage in die Parade zu fahren? Das ging am nächsten Tag weiter und zwar genau an einer Stelle, also am Donnerstag vergangener Woche, genau an einer Stelle, wo Mehmet Daimagüler nochmal so einen Überblick gegeben hat und gesagt hat, ja, Rassismus in Deutschland, Exklusion, Inklusion, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Auf sich selbst auch bezogen, Mehmet Daimagüler ist türkischstämmig, zu sagen, uns ist klar, dass wir von vielen nicht als dazugehörig betrachtet werden. Und dann sagte er den Satz, In Deutschland ist Rassismus kein Problem, sondern nur der, der den Rassismus äußert, der auf den Rassismus hinweist. Und genau nachdem er das gesagt hat, meldete sich wieder Altverteidiger Cepe Heer zu Wort und fuhr ihm in die Parade, grätschte rein und sagte, er würde hier politische Reden halten, sei weitschweifig und das sei nicht zulässig im Schlussvortrag. Und dann eskalierte diese Auseinandersetzung so, dass wir am Donnerstag im Grunde genommen 4 Stunden lang nur dieses Hin und Her und Pausen hatten, bis mit der Erörterung, was ist denn nun eigentlich erlaubt in einem Plädoyer im Schlussvortrag. Und nach diesen 4 Stunden konnte Mehmet Daimer Güler dann fortfahren und hat also nochmal 2 große Blöcke seiner sehr, sehr stringent aufgebauten Beweisführung oder Zusammenfassung vorgetragen. Da ist sehr viel über das V-Mann-Wesen, über die Arbeit der Bundesanwaltschaft drin gewesen. Da ist Tino Brandt nochmal hervorgeholt worden als eine der problematischsten Figuren in diesem Feld zwischen Verfassungsschutz und Naziszene. Er hat das sehr, sehr gründlich gemacht und ist dann aber doch aufgrund dieser 4 Stunden Verzögerung am Donnerstag nicht zu Ende gekommen, so dass jetzt am Dienstag, also morgen, Mehmet Daimer Güler erst noch fertig machen soll. Das heißt, es bringt den ganzen Ablaufplan, der zum Teil schon ein bisschen festgeklopft worden ist, wieder ins Wanken. Aber sagen wir mal so, diese 4 Stunden am Donnerstag haben zumindest eine sehr, sehr eindeutige Haltung des Gerichts, aber auch der Bundesanwaltschaft, der Nebenklage und der meisten Prozessbeteiligten zutage gefördert, nämlich, dass es auf keinen Fall so weitergehen kann, dass die Altverteidigung Cepe oder wer auch immer permanent und im wirklich Staccato in die Vorträge der Nebenklage reingrätscht. Das heißt, wir können die Hoffnung haben, dass vielleicht in dieser Woche planmäßig alle, die für diese Woche fürs Plädoyer vorgesehen sind, auch vortragen können. Das wäre insofern enorm wichtig, als auch unmittelbar Betroffene, also Nebenkläger, kommen werden. Gamze und Elif Kubaschik haben sich für diese Woche angesagt. Sie reisen an und sie wollen auch selbst das Wort ergreifen im Gerichtssaal. Und es wäre ein absolutes Unding, wenn durch die Verteidigung, welche auch immer, hier verunmöglicht würde, dass die beiden auch sprechen können im Gerichtssaal. Das wäre also ein Riesenskandal. Und es wäre ein Skandal, wo auch wirklich die bürgerlichen Medien inzwischen sehr deutliche Worte gefunden haben. Also Annette Ramesberger von der Süddeutschen Zeitung rät der Verteidigung Cepe, sie solle jetzt mal still sein und findet ihre Auftritte in der vergangenen Woche würdelos und stillos. Also insofern ist die Stimmung so, dass man hoffen kann, dass jetzt was weitergeht und dass vor allen Dingen diejenigen, die vom NSU-Terror, vom NSU, von den NSU-Verbrechen betroffen waren, zu Wort kommen und ihre Sicht der Dinge vor allen Dingen auch als Gegenstück zum Plädoyer der Bundesanwaltschaft vortragen können.
Und das sind ja insgesamt mehr als 50 Anwälte, Anwältinnen, aber eben auch Angehörige von Mordopfern, die da Stellung beziehen wollen im NSU-Prozess noch. Dafür sind ja auch noch mehrere Wochen angesetzt. Und aus den ersten Plädoyers, die vergangene Woche gehalten wurden oder angefangen wurden, hat man ja auch schon raushören können, dass da vor allem auch eine Kritik an der Bundesanwaltschaft geliefert wird. Das heißt, was ist das, was du dir von diesen 50 Plädoyers oder mehr als 50 Plädoyers und Stellungnahmen, die dann noch erfolgen werden, versprichst und wie dann ja so das Verhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und Nebenklage sich dann vielleicht auch auf so einen Prozess auswirkt?
Meines Erachtens ist es enorm wichtig, nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft, wo die nochmal klipp und klar ihre Eulen Kamellen, sage ich jetzt mal, vom Beginn des Prozesses, also wo die Anklageschrift vorgelegt wurde, wiederholt haben, dass jetzt nach bald 5 Jahren Prozess, der Donnerstag war der 388. Prozesstag, einfach auch nochmal die Gegenperspektive aufgemacht wird. Eigentlich sind ja Bundesanwaltschaft und Nebenklage rein bildlich gesprochen auf derselben Seite, aber das war natürlich im ganzen Prozess zu keinem Zeitpunkt so. Die Bundesanwaltschaft hat vom ersten Tag an versucht, die Nebenklage kurz zu halten, zurückzudrängen, immer mit dem Argument des sogenannten Beschleunigungsgebotes, aber auch mit dem Ausruf, wir sind hier kein Untersuchungsausschuss. Einmal hat Diemer sogar gesagt, wir sind hier nicht das jüngste Gericht. Also die haben schon auch polemisch aufgefahren, um die Nebenklage klein zu halten, zurückzuweisen. Und letzten Endes hat Diemer selber nochmal in seiner gepflegten Rüpelhaftigkeit tatsächlich zu Beginn des Plädoyers, das war noch vor der Sommerpause, ist ja alles schon wieder so lange her, vor der Sommerpause Kritiker dieser drei Personenzellentheorie als Irrlichter und Fliegengesumm im Ohr bezeichnet. Und darauf gehen natürlich jetzt auch die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter ein, weil sie sagen, es sei ein Unding, die offenen Fragen, die von der Nebenklage gestellt worden sind, als Fliegengesumm abzuqualifizieren und der Nebenklage vorzuwerfen, sie würde irgendwelchen Phantasmen hinterher hetzen. Also insofern ist das die Stunde oder die Stunden der Nebenklage. Es sind, soweit ich mich entsinne, 57 Stunden Plädoyer angesagt. Das ist also locker bis Weihnachten, kann man sagen. Ist es enorm wichtig, dass diese Gegenposition Gehör findet. Eli vom Gangse-Kubaschik haben durch ihre Anwälte und Anwältinnen sagen lassen, dass sie es sehr begrüßen würden, wenn ihre Stellungnahmen und die Plädoyers der Nebenklage mit Aufmerksamkeit begleitet würden. Also insofern wäre es jetzt die Zeit hinzufahren, zumal diese ganze Geschichte natürlich auch noch einen Wermutstropfen hat. Denn nach der Nebenklage, wer kommt da dran? Die Verteidigung. Und da haben wir zumindest, was die Verteidigungen Schäpe und Wohlleben angeht, doch einiges zu erwarten, was die Verteidigung Wohlleben angeht, vor allen Dingen vermutlich Nazi-Propaganda. Wir erinnern uns, die Anwältin und die zwei Anwälte von Ralf Wohlleben sind zumindest Szeneanwälte, wenn nicht gar offen narzisstisch unterwegs. Sie haben schon während des laufenden Verfahrens irre Anträge gestellt, etwa zum aus ihrer Perspektive Mord an Rudolf Hess, was wirklich fast unerträglich war im Gerichtssaal. Sie haben alles Mögliche unternommen, um klar zu machen, aus welcher Ecke hier die Kritik, aus welcher Ecke hier die Verteidigung kommt. Und das kommt ja dann erst. Das wird dann irgendwann im Januar sein. Und das wird mit Sicherheit schwer zu ertragen sein. Aber so ist die Abfolge. Ich habe gehört, dass die Bundesanwaltschaft sich ganz am Schluss noch eine Replik ausbedungen hat, vorbehalten hat. Das heißt also, möglicherweise wird sich die Bundesanwaltschaft am Schluss noch mal quasi kommentierend zu den Plädoyers der Nebenklage und der Verteidigung zu Wort melden, was möglicherweise nach sich zieht, dass auch die Verteidigung noch mal repliziert. Die Nebenklage wird das, denke ich, nicht tun. Das heißt, Februar, März, eher März, April vielleicht, das ist unser Zeithorizont, mit dem wir jetzt arbeiten müssen. Aber die für kritische Beobachter entscheidende Zeit ist jetzt.